Ich wurde letztens in meinen Stories gefragt, ob ich eine Sucht habe. Und das war das wirklich einzige Konkrete, was mir eingefallen ist, dass das wirklich eine Art Sucht ist. Und das empfehle ich niemandem. Ich beneide Menschen, die kein Social Media haben. Aus dem simplen Aspekt, dass dieser enorme Abhängigkeitsfaktor von diesem Gerät einfach nicht da ist. Natürlich kann man jetzt ganz leicht sagen, hey, leg das mal beiseite. Ja, aber in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit, was ist da draußen los? Was kann ich tun, dass Veränderung passiert? Was kann ich tun, dass ich einen von Millionen Menschen erreiche, der vielleicht aufgrund dessen, was ich sage, zeige, vielleicht umdenkt, vielleicht sich denkt, hey, habe ich so noch nicht betrachtet. Das ist eine richtige Sucht.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge ist Rasha Gracia zu Gast. Vielleicht kennt ihr seinen Instagram- oder TikTok-Account Rashas Welt. Er ist Meeresinfluencer und schon vor einiger Zeit sind mir seine Videos auf Instagram aufgefallen. Das sind meistens Erklärvideos, in denen er mit großer Begeisterung viel Wissen über die Tiere aus den Ozeanen vermittelt. Wer so ein Bewusstsein für die Meere schafft, ist für mich ganz klar ein Held der Meere. Und ich hatte Interesse, mit ihm zu reden. Was mir allerdings erst im Gespräch klar geworden ist, Rasha erlebt die Meere fast mehr durch sein Smartphone als in echt. Und doch sammelt er wertvolles Wissen und trägt es mit Begeisterung weiter. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, so viel Zeit am Handy zu sein. Und Rasha sagt ganz ehrlich, das ist bei mir schon eine Art Sucht. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie schonungslos ehrlich Rasha über sich selber spricht. Das war etwas, was sich durch das ganze Gespräch gezogen hat. So berichtet er zum Beispiel davon, dass er früher mal in einem Zoo gearbeitet hat, sich heute aber stark gegen den Besuch von Zoos stellt. Dass er früher geangelt hat, heute allerdings vegan lebt. Das heißt, er macht keinen großen Bogen um unschöne Wahrheiten, sondern ist total nahbar und man bekommt wirklich ein Gefühl davor, wie er tickt und warum er sein Leben an manchen Stellen umgekrempelt hat. Wir sprechen aber auch darüber, was passiert, wenn man sich selbst verändert, das eigene Umfeld diese Entscheidung aber nicht gut nachvollziehen kann. Ihr merkt schon, in dieser Folge steckt irgendwie ziemlich viel drin. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem studierten Zoologen und dem Meeresinfluencer Rasha Gracia.
Werbung.
Ihr habt es in den letzten Monaten bestimmt mitbekommen. Wir planen eine zweite Edition von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das 10 Geschichten über die Helden und die Heldinnen der Meere erzählt. In der zweiten Edition wollen wir uns dem Atlantik widmen. Diesem wilden, gewaltigen und beeindruckenden Ozean vor Europas Küsten. Wir tauchen ab zu charismatischen Meeresbewohnern, die vor unserer Küste leben, schauen aber auch an die blutigen Abgründe dieses Ozeans, zum Beispiel auf den Haifang, der vor Europas Küsten ein Riesenthema ist. Wir besuchen die einst dichteste Seepferdchenpopulation der Welt und ein Frauenkollektiv, was ein geschundenes Flussdelta retten möchte. Es geht um den wilden Westen auf hoher See und um die Frage, wie uns KI beim Meeresschutz helfen kann. Ein ganz zentrales Thema in dieser zweiten Edition sind Gemeinschaften, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und bei einer solchen Gemeinschaft möchte ich mich jetzt auch bedanken, nämlich bei euch. Durch eure fleißigen Vorbestellungen habt ihr diesen zweiten Band erst möglich gemacht und wir freuen uns darauf, euch 10 komplett neue Geschichten zu präsentieren. Natürlich könnt ihr dieses Buch weiterhin vorbestellen. Und wenn ihr das bis Anfang Oktober tut, könnt ihr auch noch diese Pakete buchen, in denen ihr uns mit einem etwas größeren Betrag unterstützt und eine Nennung im Buch bekommt. Wir sind jetzt ganz schön beschäftigt, aber versprechen euch, im November werdet ihr hoffentlich mit strahlenden Augen den zweiten Teil von Ein Leben für den Ozean in euren Händen halten.
Hallo Rasha.
Hallo Chris.
Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Wir sind hier auf der Messe Boot in Düsseldorf und hatten schon länger vereinbart, dass wir mal sprechen wollen, aber da du in Wien lebst und ich in Marburg, hat sich das bisher noch nicht so richtig ausgegangen, wie man in Österreich sagt.
Ganz korrekt.
Und jetzt hatten wir hier endlich die Chance und mich freut es total, dass es geklappt hat. Und du bist jemand, der mir einfach aufgefallen ist, weil er mit einer extrem großen Begeisterung
über den Ozean berichtet. Das Ganze vor allem auf Social Media. Ich habe das auf Instagram gesehen, ich habe gesehen, auf TikTok bist du noch viel größer. Für welche Tiere faszinierst du dich denn gerade am allermeisten? Man hat ja immer mal so Sachen, die begeistern einen zu Zeiten mal ganz besonders und dann sind es wieder andere Dinge. Hast du jetzt gerade was, was dich total fasziniert?
Ja, definitiv. Ganz kurz nur, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich finde das klasse, dass das zustande gekommen ist. Danke dir, Chris, wirklich von Herzen. Und dass ich auf der Boot sein kann, ist für mich wirklich eine Ehre fast schon. Totaler Zufall. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, die gibt es, diese Tiere. Aber das unter Anführungszeichen Komplizierte daran ist, diese Tiere sind seit über 20 Jahren auf diesem Spot in meinem Herzen, nämlich Haie. Haie sind für mich unendlich tolle Tiere. Sie sind so wundervoll, so missverstanden. Das ist das ganz große Thema bei mir. Diese Tiere sind auf einem Niveau missverstanden, wo es fast schon einen Angstzustand in mir erweckt, wenn ich einfach sehe oder höre oder lese, wie Menschen über diese Tiere hinwegziehen, aber dabei gar nicht wirklich sich mit den Tieren auseinandersetzen, beschäftigen und dass einfach nur aus diesem klassischen Aspekt der Angst ein Hass entsteht und dann natürlich diese negativen Aspekte daraus folgen, so gesehen. Also ja, Haie definitiv, aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, wenn ich diese Frage bekomme, hast du ein Tier, was dich sehr beeindruckt, im Meer vor allem jetzt, dann ist es, diese Frage zu beantworten, eigentlich nahezu unmöglich für mich, weil ich gefühlt tagtäglich auf ein neues, faszinierendes Tier stoße, irgendwo im Netz, in einem Buch, in einer Doku-Serie oder sonst wo. Und diese Farbenvielfalt, die Formvielfalt, die Lebensweisenvielfalt, mit anderen Worten, die Diversität von dieser Biomasse, die im Meer herrscht, ist second to none. Also das ist unfassbar. Und ich kann mich für jedes Lebewesen begeistern, egal wie klein, egal wie groß, egal wie hässlich, egal wie bunt. Und ich finde das genau das Schöne am Meer, dass es so viel Neues zu entdecken gibt, jeden Tag.
Fangen wir mal ganz vorne an. Du hast gesagt, seit 20 Jahren haben die Haie dein Herz erobert und stehen einfach ganz oben auf der Liste deiner Tiere, die du so liebst. Wie fing das an bei dir?
Ich bilde mir ein, dass das erste Mal, wie ich so richtig mit Haien in Kontakt gekommen bin, es unter anderem durch Dokufilme war. Also ich kann mich erinnern, als Kind auf dem Sofa zu sitzen, auf der Couch. Es war so eine rote Ledercouch, das weiß ich noch ganz genau. Da gibt's auch Bilder von mir. Sitze ich auf dieser Couch und beginne einfach Dokumentarfilme zu schauen von National Geographic damals, also Videokassetten. Und 90% dieser Videokassetten, und ich habe sehr viele gehabt, waren über Haie. Und ich habe mich so sehr verliebt in diese Tiere, aufgrund dessen, wie sie leben, aufgrund dessen, wie sie ausschauen und was sie tun können. Und ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren in meine Kindheitserfahrungen, weil es schwierig nachzuempfinden, aber ich denke schon, dass ich damals als Kind schon verstanden habe, hey, das sind super coole, super wichtige Tiere. Und zum Beispiel ein Film wie ein Weißer Hai, aka Jaws, habe ich mit, lass mich nicht lügen, 4, 5, 6 Jahren das erste Mal gesehen.
Wirklich?
Ja.
Da haben deine Erziehungsberechtigten aber nicht auf die Altersangabe geschaut,
nee,
oder?
Absolut nicht. Das war tatsächlich das habe ich per Zufall mit meiner Mutter geschaut. Und ich war fasziniert. Ich war nicht geschockt, ich war nicht traumatisiert, ich hatte keine Angst, sondern ich habe das gesehen und habe gefühlt schon verstanden, hey, okay, das ist ein Film. Haie sind nicht so. Und wenn das halt passiert, wir sind im Meer, das kann halt passieren, nicht? Aber Angst oder eine Furcht oder im schlimmsten Fall Hass hat sich bei mir nie entwickelt. In keinen Umständen. Und das ist genau das, warum ich Haie so anziehend finde. Vielleicht, muss ich auch gestehen, vielleicht habe ich ein bisschen auch das Ding in mir, dass mich potenziell gefährliche Tiere auch anziehen. Also aufgrund dessen, dass sie missverstanden sind, liebe ich es, darüber aufzuklären, wie die tatsächlich sind. Und dann verstehen Menschen oftmals, aha, okay, es sind Raubtiere. Es sind keine Feinde, sind keine Freunde, sind halt Raubtiere, die leben, wie sie leben, potenziell gefährlich, das gehört dazu. Und wenn man damit umgehen kann, ist das wieder eine ganz andere Welt. Und dann sieht man es aus einer anderen Perspektive. Und genau das ist es.
Also wenn du an Haie denkst, hast du gesagt, macht dir das Angst, aber nicht der Hai, sondern wie mit den Haien umgegangen wird und welch ein Hass diesen Tieren entgegenschlägt. Und da bin ich so ein bisschen überrascht. Ich weiß zwar von den Zahlen, dass die Haie wirklich von uns Menschen abgeschlachtet werden. Und gerade in Europa passiert es total viel direkt vor unserer Haustür. Das ist eine richtige Katastrophe. Aber irgendwie passiert das ja so im Verborgenen, und dass ich irgendwie Menschen erlebe, die so einen Hass oder so eine ganz starke Antipathie gegen Haie haben, das begegnet mir irgendwie nirgendwo. Wo begegnet dir das denn, dass es dir so Angst macht?
Hauptsächlich auf Social Media, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich bin ja gefühlt 24/7 auf dem Smartphone, auf Social Media unterwegs und habe sehr, sehr viel Content konsumiert über die letzten Jahre, vor allem im Bereich der Haie. Und wenn ich einfach, nennen wir jetzt einfach ein Beispiel, so Haifang-Wettbewerbe, wie es in den USA zum Beispiel auch passiert, sehe und dann Kommentare durchlese, Reaktionen dazu sehe oder auch sehe, wie die Menschen vor Ort in dem Moment diese Tiere nicht nur präsentieren, aber halt auch, wie sie behandeln, von bis. Natürlich kann man jetzt vielleicht sagen, dass
wie
das...
Wie denn?
Naja, von... Also dieses klassische, hey, das ist einfach ein ekelhaftes, grässliches Tier, respektlos, wird herumgeworfen, bis hin zu wirklich verbal, also wirklich die Wortwahl von denen sagen, hey, das ist so ein Müllviech, die muss man alle ausrotten und so weiter und so fort. Also da spürt man so richtig dieses Anti, die hassen Haie über alles. Ich frage mich oft, woher das kommt. Ich kann es nicht interpretieren, woher das kommt. Ob das so erzählt wird und so angeeignet wird, über Generationen hinweg, oder ob irgendein Ereignis war, dass das so ist. Aber das ist dann immer eine Gruppierung von Menschen. Das ist kaum ein Einzelfall. Das findet immer in der Gruppe statt. Und auf Social Media, je nachdem, welcher Content natürlich ausgespielt wird, sieht man das. Und das finde ich erschreckend. Wohlbemerkt, das kann auch sein, dass das sehr regional passiert, nicht? Nichtsdestotrotz bedeutet das noch lange nicht, dass wenn dieser Content mich allein erreicht, und sagen wir, der ist aus der USA und er erreicht mich, dann erreicht er genauso andere Menschen auf diesem Planeten. Und das macht mir halt Angst, dass Menschen generell auf Social Media sehr schnell Informationen aufsaugen, ohne zu hinterfragen. Und das macht mir Angst daran, warum dieser Hass so geschürt wird oder diese Abneigung, sagen wir.
Dann reden wir doch mal über Social Media, und damit springen wir in die erste Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Wenn ich mir dein Abenteuer Ozean angucke, dann findet es ja fast tatsächlich mehr auf Social Media statt als in echt. Du lebst in Wien, aber du berichtest die ganze Zeit über den Ozean. Du hast den Instagram-Kanal Rasas Welt geschrieben, für alle, die das jetzt suchen wollen. Und hab gesehen, wie gesagt, auf TikTok bist du unter demselben Namen, glaube ich, auch aktiv. Ja. Also falls ihr TikTok nutzt, dann könntet ihr das auch dort anschauen. Wie kamst du dazu, das zu machen?
Also man muss wissen, ich habe Biologie studiert in Wien, Zoologie, um genau zu sein. Und ich hatte dort einen Studienkollegen, Georg heißt er, hat auch einen super coolen kleinen Kanal. Also man kann so viel sagen, er macht im Prinzip Insekten-Content oder Wirbellosen-Content. Und ich sage immer, er ist mein Insektenspezialist.
Wirbellosen-Content, also Content ohne Rückgrat.
Nein. Okay, das kam vielleicht jetzt falsch rüber. Nein, also Content über wirbellose Tiere, Aufklärungsarbeit, Wissensvermittlung und so weiter. Und ich habe gesehen, was er macht, und wir haben immer sehr, sehr viel gequatscht über verschiedene Tiere der Welt. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, hey, wieso machst du das eigentlich nicht auch? Du hättest voll das Potenzial dazu. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, wie ich klein war, hatte ich sehr, sehr viel Bezug zu diesen Dokumentarfilmerinnen und Filmern. Vor allem damals schon ein David Attenborough. Damals natürlich auch noch ein Steve Irwin, der sehr, sehr viele Generationen damals schon geprägt hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, probierst das mal. Ich habe tatsächlich auf Englisch begonnen, Videos zu drehen, bis ich mir dann dachte, vielleicht ist es schlauer, eine regionale Base mehr oder weniger aufzubauen. Und dann kann man ja schauen, dann kann man theoretisch expandieren in die Welt hinaus. Und dann ging's los. Mir fielen tausende verschiedene Themen ein, über die ich während der Schulzeit, während dem Studium nicht nur gelernt, sondern auch wirklich offen geredet habe. Ja, und dann ging alles Schlag auf Schlag, bis dann ein Video komplett viral ging, und dann binnen 2 Tagen 10.000 Abonnenten, ein Jahr drauf nochmal 10.000. Es ging dann alles Schlag auf Schlag. Also
was war denn, weißt du noch, was dein erstes Video war? Also was hast du dir vorgenommen, mit den Videos zu machen?
Das erste Video war nicht über das Meer oder über Haie, sondern über Schlangen. Warum? Weil ich hatte so eine Phase während dem Studium, wo ich mich auch sehr viel mit Reptilien befasst habe. Und vor allem die heimischen Schlangen im deutschsprachigen Raum haben mich immer sehr fasziniert, weil ich bis zu diesem gewissen Zeitpunkt im Studium gar nicht gewusst habe, dass es giftige Schlangen bei uns gibt. Und da habe ich mir gedacht, hey, mach's doch mal etwas, was die Leute regional vielleicht auch ein bisschen abholen kann. Genau, also ich bilde mir ein, das war über Schlangen.
Aber und wie hast du so ein, also wie sieht so ein typisches Video von dir aus? Wie ist das schon immer gleich gewesen?
Nein, absolut nicht. Das hat sich richtig entwickelt. Natürlich anfangs war es so mit ruhiger Stimme, langsam gesprochen, fast schon in die Richtung, ich will nicht sagen dokumentarisch, aber ein bisschen, dass es eine gewisse Emotion trifft, einen gewissen Vibe trifft. Und dann habe ich auch immer mehr Content von anderen, unter Anführungszeichen Wildlife-Influencern, konsumiert und habe gesehen, wie die das machen und habe versucht, das ein bisschen anzuschmiegen und natürlich mich an dieses Tempo von diesem Kurzformat-Videos anzupassen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist auf Deutsch tatsächlich ein bisschen einfacher momentan. Wie schaut so ein Video aus im Großen und Ganzen? Je nachdem, was das Thema ist, sagen wir jetzt einfach mal, es gibt ein bestimmtes Video in den Foren, sozialen Medien, was auch immer dieses Video ist, sagen wir mal, es ist ein Video über einen Hai, der irgendetwas jagt, vielleicht in der Nähe von Menschen ist und so weiter und so fort. Und was ich mir dann oftmals denke, wenn ich Kommentare durchlese oder wenn ich die Beschreibung des Videos durchlese, dann ist da oftmals Missinformation drin. Also einfach Fehlinformation oder absolut falsche Einschätzung. Und nochmal, auf Social Media ist das so gefährlich, Informationen zu verbreiten, die wirklich nicht der Wahrheit entsprechen oder weit weg sind von der Realität. Muss ja nicht unbedingt die Wahrheit unter Anführungszeichen sein. Und genau, unter anderem kann ich dann sagen, okay, ich schnipsel mir da was bisschen raus und dann gibt es die Möglichkeit, darüber aufzuklären. Zu sagen, hey, dass wir sie hier seht, wird so und so beschrieben, ist vielleicht nicht so ganz der Fall, denn XYZ könnte ebenso der Fall sein. Dass man ein bisschen ein Bewusstsein schafft. Aber dann gibt es natürlich auch die Fälle, wo mir ein ganz spezifisches Thema einfällt. Sagen wir jetzt einfach mal die gefährlichsten Haie der Welt. Und dann recherchiere ich natürlich. Dann schaue ich mir an, okay, was sagen die Statistiken? Was sagen unterschiedliche Berichte? Was sind die gefährlichsten Haie laut dem Menschen? Und dann kläre ich das darüber auf und sage, hey, das ist deswegen so und so eingeschätzt. Wegen dem Thema wird das so dargestellt, unter Anführungszeichen. Genau, also unterschiedlich tatsächlich. Es gibt keine Formel. Also es gibt keine einzige Formel, wie das funktioniert. Man muss für sich das finden, was einem wohlfühlen lässt. Also ich bin natürlich ein Mensch, dem es sehr, sehr wichtig ist, immer dann erst etwas dazu zu sagen oder eine, unter Anführungszeichen, Meinung zu äußern, wenn ich mich mit dem Thema auch befasst habe oder beschäftigt habe.
Das heißt,
habe.
Du schüttelst das nie aus dem Ärmel, sondern selbst wenn du meinst, ach, das ist ja ganz falsch, das muss man richtig stellen und das ist ja eigentlich so und so, würdest du trotzdem nochmal double checken und nochmal nachrecherchieren und also das heißt, bei dir gibt's so ein bisschen die Garantie, das hat Hand und Fuß und basiert auf wissenschaftlich fundierten Quellen, so ein bisschen, was du erzählst.
Ja, also natürlich in meiner Welt, dass etwas wirklich 100% garantiert ist, selten der Fall, nicht? Weil wir lernen immer wieder dazu, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Aber basierend auf den Erkenntnissen, die wir haben bis heute, bin ich je nach Thema etwas versierter oder nicht. Das kommt ganz aufs Thema an natürlich. Aber manche Dinge sind tatsächlich schon so weit in der Erkenntnis, im Wissen, dass wir uns angeeignet haben über die Jahrzehnte, / Jahrhunderte, dass ich da auch mit gutem Gewissen sagen kann, hey Leute, schaut's mal her, das ist so und so und so und so.
Und woher hast du diese ganzen Videos? Weil du selber einfach 24/7, du Armer.
Also gefühlt 24/7. Kurzer Background, wie das überhaupt möglich ist. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einem sehr privilegierten Haushalt. Meine Mutter kam von nichts aus Ungarn, ist nach Österreich gezogen und hat sich ein Imperium aufgebaut.
Ein Imperium?
Ein Imperium im Sinne von, sie hat ihr eigenes Business eröffnet, das ist super gut gegangen, jahrelang, ist jetzt im Immobiliengeschäft drin und also Geldsorgen hat sie eigentlich nie und ohne dass das jetzt komisch klingt, werde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch nie haben, in dem Aspekt, dass ich das erben werde. in dem Aspekt. Zum Beispiel ist es auch bei mir der Fall, dass ich eine Wohnung habe, für die ich keine Miete zahle, weil sie meiner Familie gehört. Ich versuche natürlich, das, was ich auf Social Media mache, hauptberuflich zu machen, aber auch so, dass ich damit Geld erwirtschaften kann. Das ist das Ziel. Natürlich, in der Zwischenzeit muss ich mich ja auch erhalten. Dementsprechend arbeite ich in Projekten oder versuche auch, weil ich jetzt wieder in Wien zu Hause bin, in Wien eine Stelle zu finden, was aktuell ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mir sehr bewusst, dass ich aus einem wirklich sehr privilegierten Haushalt komme. Und das nehme ich nicht für selbstverständlich, versuche daraus wirklich das Beste zu machen und ich versuche nicht abhängig zu sein von dem. Also nicht das einfach anzunehmen, sondern mir selbst genauso wie meine Mutter vor mir etwas aufzubauen.
Aber das heißt, dadurch hast du auch die Zeit besonders viel, also oder zumindest den doppelten Boden, dass du sagen kannst, cool, ich probiere mich mal aus, ich mache meinen Krams. Aber was ich krass finde, ist, dass du sagst, ich bin quasi 24/7 auf Instagram oder auf den sozialen Medien unterwegs. Das hört sich für mich ehrlicherweise schrecklich an.
Ja, ist es. Ich wurde letztens in meinen Stories gefragt, ob ich eine Sucht habe. Und das war das wirklich einzige Konkrete, was mir eingefallen ist, dass das wirklich eine Art Sucht ist. Und das empfehle ich niemandem. Ich beneide Menschen, die kein Social Media haben. Aus dem simplen Aspekt, dass dieser enorme Abhängigkeitsfaktor von diesem Gerät einfach nicht da ist. Und natürlich kann man jetzt ganz leicht sagen, hey, leg das mal beiseite. Ja, aber in meinem Kopf rattert's die ganze Zeit, was ist da draußen los, was kann ich tun, dass Veränderung passiert. Was kann ich tun, dass ich einen von Millionen Menschen erreiche, der vielleicht aufgrund dessen, was ich sage, zeige, vielleicht umdenkt, vielleicht sich denkt, hey, habe ich so noch nicht betrachtet. Das ist eine richtige Sucht. Ja.
Was macht dich so süchtig? Ist es das Videos schauen? Ist es das eigene Videos hochladen und zu sehen, oh geil, krieg Kommentare, es geht viral?
Natürlich ist der Aspekt von eine Reichweite generieren da. Und das Feedback, das man dadurch bekommt, was hauptsächlich positiv ist, das gibt einem natürlich Glücksgefühle. Natürlich. Und das macht genauso süchtig. Für mich ist es, glaube ich, einfach der Aspekt, dass ich etwas beitragen möchte. Und das macht mich einfach süchtig danach, immer mehr beitragen zu wollen. Was in gewisser Hinsicht tatsächlich auch ein Problem darstellt, weil ich im Kopf nie abschalte in dem Bezug oder sehr schwer abschalte. Also das geht mir immer durch den Kopf, das ist wie so eine Spirale ohne Ende. Was daran so genau süchtig macht, glaube ich, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen, weil es eine Kombination aus allem ist. Ich liebe es, diese Videos natürlich zu schauen und zu sehen, was passiert da, weil ich so fasziniert von der Natur bin. Also wenn ich etwas in der Natur sehe, per se in der Natur bin und etwas sehe, oder ob es auf einem Bildschirm ist, ich bin genau gleich fasziniert.
Wirklich?
Ja.
Das heißt, auf der Couch zu liegen und durch Hai-Videos zu scrollen, ist für dich genauso wie mit Haien selber abzutauchen.
Okay, jetzt weiß ich, dass das ein bisschen falsch geklungen hat. Wie sage ich das? Die Faszination dahinter, weil ich ja weiß, dass das existiert. Auch wenn ich nicht selber in dem Moment drin bin, weiß ich ganz genau, wie speziell dieser Moment ist. Natürlich ist es was anderes, wenn ich vor Ort im Meer bin und sagen wir mal ein Marco-Hai aus dem Nichts auftaucht. Das ist ein Moment, den die wenigsten Menschen auf diesem Planeten erleben werden. Der Aspekt dahinter, dass das über die ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, geteilt werden kann, teilt ein Gefühl von dem Moment, der sich tatsächlich abgespielt hat, für diesen Menschen, der diese Aufnahme gemacht hat, dann auch wieder in der Aufnahme auf Social Media. Und ich spüre das irgendwie, dass ich schaue das, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich schaue das und ich fühle mich Teil davon. Nicht? Aber natürlich ist das im direkten Vergleich nicht zu vergleichen, was du vor Ort spürst. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich im Meer bin und aus dem Nichts ein Tier auftaucht, das ich jahrelang gesucht habe, nie gefunden habe und ich es nicht erwartet habe und es taucht plötzlich auf, unbeschreiblich. Nicht? Kann man nicht vergleichen, wie wenn du Doom scrollst und einfach schaust, was es da so gibt und plötzlich ploppt das auf und das ist natürlich ganz was anderes.
Genau.
Natürlich.
Ja, ja. Was total spannend ist, ich habe in einem Gespräch mit Florian Fischer von Behind the Mask, ganz toller Unterwasserfilmer, gesprochen über genau diesen Moment. paradoxerweise ist es so, du hast gesagt sozusagen, man bekommt einen Teil dieses Gefühls mit, was dieser Mensch hat, der dasselbe erlebt hat. Wenn ich Flo frage, welches Gefühl hast du, wenn du das filmst, dann sag ich, ich fühle gar nichts. Okay. In dem Moment erlebe ich gar nichts. Ich bin nur auf die Kamera fokussiert und versuche am Ende ein Bild zu erzeugen, was bei dem Publikum das Gefühl auslöst, was ich gehabt hätte, wenn ich nicht mit Filmen beschäftigt gewesen wäre. Und es ist irgendwie für mich total absurd. Am Ende hat niemand da richtig das Gefühl gehabt.
Ich denke, vielleicht ist das auch eine Art Professionalism. Weil er macht das ja, damit er die Menschen da draußen mit dem erreicht und abholen kann. Und er weiß ganz genau, dass er diese Vision hat vielleicht von dem Shot, der ihm in dem Moment einfällt. Und dann muss er sich drauf fokussieren. Er muss es hinkriegen. Das ist ein Lebensziel in dem Moment. Also ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, dass es schwer ist, da in dem Moment dann drin zu sein. Und ich merke das selber, wenn ich im Wasser bin und eine Kamera mit habe, dass ich mich schon sehr, sehr drauf fokussiere, wo die Kamera hin zeigt und was ich filme, aber ohne Kamera. Wenn das nicht drin ist und du keine Ablenkung hast und für dich im Meer bist, das ist unvergleichbar.
Also du würdest immer für dich persönlich den Tauchgang ohne Kamera vorziehen?
Wenn es nur um mich ginge, ja.
Allemal. Erzähl mal von deinen Ausflügen ins Meer. Wir kennen dich ja eher aus deinem Homestudio.
Ja.
Hat da viel stattgefunden oder bist du so ein Trockenmeeresbiologe?
Nein, also doch. Ich habe schon einige Erfahrungen im Meer machen dürfen, glücklicherweise. Wo fange ich denn an? Ich habe 2023 bei einem Meeresschildkröten-Monitoring-Projekt in der Türkei mitgemacht. Und da habe ich das erste Mal diese wunderschönen Kreaturen, grüne Meeresschildkröten, unechte Karatschildkröte, das erste Mal in freier Wildbahn sehen dürfen. Und da gab es eine Zeitspanne von, sagen wir, 5, 6, vielleicht 7 Tagen, also plus minus eine Woche, wo ich dann an einem Tag bemerkt habe, während wir die Küste abgegangen sind, um nach Nestern zu suchen von diesen Tieren, um diese zu kartieren, habe ich gesehen, dass sehr nah am Ufer Meeresschildkröten an die Oberfläche kommen, um zu atmen. Habe ich einen Kopf gesehen, kommt ein nächster Kopf und plötzlich sind da 20, 30, 40 Köpfe. Und das war ein Bereich, wo dieses Projekt tatsächlich schon sehr, sehr lange Zeit den Strand vermisst und die Neste zählt, aber die Tiere kaum gesehen hat. Und sie wissen aufgrund der Nester, wie tief die Nester sind, wie groß die Eier sind, dass es grüne Meeresschildkröten sind und sehr selten am Strand gesehen werden. Dann habe ich mir gedacht, hey, nimmst du dir mal einen Tag Zeit und gehst raus, während die kartieren, gehst du raus ins Wasser, schaust dir das mal kurz an. Und aus dem Nichts waren da Dutzende und Aberdutzende Meeresschildkröten, grüne Meeresschildkröten. Das Besondere daran war, was ich nie vergessen werde, sie haben mir gesagt, dieser Strandabschnitt ist für die Tiere im Prinzip ein Nesting Ground, logischerweise, und dass die Weibchen hierher kommen, die Paarung aber woanders stattfindet. Das heißt, es sollten hier nur Weibchen sein. Die Tiere, die ich im Wasser gesehen habe, waren 50-50, Männchen und Weibchen, was für sie auch eine Überraschung war, weil sie das nicht wussten. Und dann durfte ich von diesen Projektarbeitern in der Türkei, die selbst nie im Wasser waren mit diesen Tieren, nicht schwimmen können zum Teil, durfte ich sie ins Wasser begleiten und ihnen diese Tiere zeigen. Und diesen Moment in ihren Gesichtern, weil sie mit diesen Tieren jahrelang arbeiten, das werde ich nie vergessen. Das ist wortwörtlich die purste Freude, die man sehen kann und empfinden kann. Das war wunderschön. Also das war definitiv ein Moment, wo ich sagen kann, das ist es. Menschen in dieses natürliche Gebiet reinzubringen und ihnen diese Tiere zeigen zu können. Also Meeresschildkröten definitiv. Und generell muss ich ehrlicherweise sagen, mein absolutes Highlight, was Lebensräume im Meer betrifft, sind Seegraswiesen. Die sind so vielfältig und je nachdem, wo man in der Welt ist, auch sehr unterschiedlich. Und ich habe tatsächlich in Kroatien bei einem Nachtschnorchelgang mit der Arbeitsgruppe, mit der ich dort gearbeitet habe in Kroatien, eine kleine Seegrasfläche, besucht bei Nacht und habe dort tatsächlich ein Tier gesehen, was ich sehr, sehr lange auf der Bucketliste hatte, wo ich mir dachte, hey, dafür musst du 20, 25, 30 Meter tief tauchen, dann hast du eine Chance. Und in dieser Nacht ist plötzlich ein ganz, ganz kleiner Zitterrochen aufgetaucht, auf 3 Meter Tiefe. Und das war so berührend in dem Moment, weil du gar nichts erwartest, du super euphorisch bist, was wird passieren, was wirst du sehen? Diese klassischen Tiere in der kroatischen Küste von Sepia, Petermännchen, verschiedene Fische, Brassen. Und dann taucht plötzlich ein Rochen auf. Ein so spannendes Tier, auch biologisch und physiologisch gesehen, ein Zitterrochen, der Elektrizität ausstrahlen kann. Also unbeschreiblicher Moment. Und ich merke einfach immer mehr diese Highlights, weil ich war schon auch in den Tropen unterwegs, aber tatsächlich sind für mich diese Highlights in einem Gebiet, wo das nicht normal ist, diese Tiere zu sehen, unter Anführungszeichen. Also in den Tropen ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich tendenziell höher, sowas zu sehen. Im Mittelmeer, das überfischteste Gewässer der Welt. Und dann siehst du solche Tiere und das zeigt einfach, hey, da ist noch Leben. Es hätte noch eine Chance.
Ich will mit dir mal in die nächste Kategorie springen.
Am Abgrund der Meere.
Du bist ja früh von Fischen begeistert gewesen und ich war überrascht zu lesen, dass dein größtes Hobby früher das Fischen war.
Ja, das war im Prinzip, ich bin damit aufgewachsen, also ich habe ungarische Wurzeln und ich habe nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich auch tatsächlich jeden Sommer in den Sommerferien in Ungarn verbracht, also die vollen 2 Monate. Und da ging es bei mir um nichts anderes als das Fischen. Wir hatten ein Ferienhaus an der Donau und haben dort natürlich für uns gelebt. Also ich war dort mit meiner Großtante, unter Anführungszeichen, ich nenne sie Großtante, und ihrem Mann. Und wir waren dort 2 Monate am Wasser, um uns herum nur andere Ferienhäuser. Der nächste Supermarkt, 10, 20 Kilometer weiter weg, ein altes Auto, was hin und wieder geht. Und wir haben im Prinzip jeden Tag geangelt, gefischt und haben uns so ernährt. Also ich bin damit aufgewachsen und das war so mein größtes Hobby. Und natürlich durch die ganzen DVD-Produktionen dann mit der Zeit kam dann für mich dieser unter Anführungszeichen Sportaspekt dahinter. Und dann, ja, dieses Adrenalin, was man dann bekommt und wie man sich dann darüber freut. Man ist ja super begeistert von diesen Tieren. Also ja, ich kann offen und ehrlich sagen, ich habe Catch-and-Release-Angeln betrieben bis in meine frühen 20er. Ich bin jetzt 28. Das war meine größte Leidenschaft, bis ich dann verstanden habe, hey, das ist eigentlich gar nicht so cool. Das ist mehr Tierquälerei als alles andere. Ja, und dann von einem Tag auf den anderen habe ich mir geschworen, wenn es nicht um mein Überleben geht, werde ich das nie wieder machen.
Was ist passiert, dass du diese Realisierung hattest?
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Was ist passiert? Zeitgleich während dieser Realisation des Fischens habe ich in einem Zoo gearbeitet. Und während ich in diesem Zoo gearbeitet habe, natürlich, man muss dazu wissen, in diesem Zoo war ich als Kind sehr häufig drin. Und
du hast auch Zoologie studiert?
Genau, korrekt. Zoologie im Prinzip, für alle, die es nicht wissen, sind Tierwissenschaften, mehr oder weniger. Das heißt, da lernt man Physiologie, Morphologie, Lebensweisen von allen möglichen Tiergruppen, die wir heute kennen. Und ja, da geht man sehr ins Detail. Aber sehr, sehr spannend, kann ich wirklich nur empfehlen. Im Prinzip, wie das Ganze zustande kam, ich habe in einem Zoo gearbeitet, 7, 8 Monate, plus, minus. Während dieser Zeit habe ich schon Social Media betrieben, also habe schon Videos produziert. Und dann kam ein ganz berühmtes Video von einem sehr berühmten deutschen Menschen namens Robert Mark Lehmann online, oder wahrscheinlich war es schon länger online. Das ist dieses berühmte Interview über Zoos generell. Und wie Robert da erzählt hat über Zoos, über die Tiere da drin, habe ich zugehört und habe mir gedacht, ich schaue mir das mal genauer an, wie es bei mir im Zoo ist. Und dann realisierst du Dinge. Und dann siehst du Dinge. Und
erzähl mal, was sind denn die Kritikpunkte und wie hast du das bei dir im Zoo dann überprüft?
Von der Verhaltensweise der Tiere, dass sie zum Beispiel keine Rückzugsgebiete haben. Also ich habe sehr, sehr viel mit Unterwasserlebewesen im Zoo zu tun gehabt. Und dass sie ihren Gefangenschaftsgenossen, wenn man so möchte, ausgesetzt sind. Und wenn die halt mal ein Problem haben untereinander, dann können sie eigentlich gar nicht wegflüchten. Und das besteht dann dieses Problem. Und das hast du, weil ich war dort gefühlt täglich drin, immer wieder und immer wieder gesehen. Dann siehst du Wunden, dann siehst du Schrammen, dann siehst du Deformationen in den Tieren. Dann fragst du nach, wo kommen die Tiere her? Alles Wildfang. Dann siehst du Behind-the-Scenes-Sachen, wo immer wieder gepredigt wird, das darf keiner sehen, weil Öffentlichkeitsproblem und so weiter und so fort. Und da stelle ich mir die Frage, warum ist das dann ein Öffentlichkeitsproblem? Vielleicht, weil es doch nicht so schlau ist oder doch nicht so gut ist für die Tiere, wie die dort behandelt werden. Und dass sobald du diese Punkte merkst, dann hinterfragst du die Absurdität dahinter gar nicht mehr so richtig, sondern du siehst nur mehr die Absurdität. Dass ein Vogel in einem Glaskasten hin und her fliegt. Also ein Vogel, der fliegt, ist frei, fliegt ewig weit, wenn er das möchte. Dort fliegt er 5 Meter da lang, 5 Meter da lang. Und dann stehst du da und fragst dich, ist das rechtens? Ist das okay so? Man muss dazu sagen, dieser Betrieb hat auch sehr, sehr viel Marketing damit gemacht, dass sie so viel Artenschutz betreiben. Und jeder Artenschutz, der in einem Zoo passiert, ist wichtig und auch gut so. Aber was machen 95% der anderen Tiere da? Sind alles Eyecatcher, die einfach Geld machen. Und wie ich das realisiert habe, war es für mich eindeutig klar, dass das System dahinter eigentlich ein bisschen falsch ist. Das sollte nicht der Fall sein. Es sollte nicht darum gehen, unfassbar viel Geld zu scheffeln, damit, 500.000, 1 Million Euro Projekte Jahr für Jahr stattfinden können, was der Fall ist. Genau, also im Prinzip, ich will es mal...
Aber es geht ja nicht nur einzig und alleine um Profit. Möglicherweise ist das die Motivation von einigen Betreibern von Zoos. Ein Argument, was es dann doch auch immer wieder gibt, ist die Begeisterung, die ausgelöst wird. Und ich weiß, ich war selber als Kind in Zoos und Aquarien und es war fantastisch und es hat mir diese Tiere näher gebracht. Und ich kenne einige Leute, die später ganz, ganz viel im Naturschutz auch bewegt haben, deren erste Berührung mit diesen Lebewesen mit plattgedrückter Nase an der Aquariumscheibe war.
Kenne ich sehr gut. Das war ich auch als Kind. Und ich habe im Prinzip als Führungskraft gearbeitet im Zoo. Bedeutet, ich habe Gruppen von Menschen durchgeführt und über die Welt der Tiere erzählt. Und
ach, das meinst du mit Führungskraft? Das klingt nach Chef.
Nein. Im Prinzip, anderes Wort dafür ist ein Guide.
Guide,
nicht?
Ja.
Mhm. Genau. Und dieser Funke in den Augen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, den ich während meinen Führungen gesehen habe, weil sie wirklich begeistert waren, ja, allemal. Allerdings, dann kommt nochmal so ein kleiner Hintergedanke rein. Du erzählst über diese Tiere, wie sie in freier Wildbahn leben, was sie in freier Wildbahn ausmacht, was für eine Rolle sie spielen im Ökosystem Und alles, was sie vor ihren Augen haben, ist nur, wie das Tier ausschaut. Aber das Verhalten ist nicht gegeben. Zumindest in den meisten Fällen. Und dann frage ich mich, okay, warum habe ich als Kinder oder warum lieben Kinder bis heute Dinos so extrem? Das ist ein Beispiel. Die werden sie nie sehen. Was sie von denen sehen können, sind maximal Fossilien, also Knochen, oder eine animierte Dokumentation oder ein Science-Fiction-Film wie ein Jurassic Park. So kann man auch die Begeisterung steigern. Und dann denke ich mir, okay, das ist ja genauso möglich. Ich nehme mir ein Buch her, lese mir das durch oder schaue mir die Bilder an. Begeisterung geschaffen. Der Aspekt von Begeisterung und Bildung ist im Zoo teils gegeben, weil ich es auch weiß und getan habe und es auch sehr, sehr spüre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gewichten wir das ab? Was ist in dem Aspekt wichtiger, unter Anführungszeichen? Dass man Tiere aus der Freiheit entnimmt, was zum Beispiel bei Meeresfischen sehr häufig der Fall ist, in einen Glaskasten einsperrt, damit man andere begeistert, oder dass man den natürlichen Lebensraum von diesen Tieren schützt, damit, wenn diesen Menschen auch die Chance geboten ist, in freier Wildbahn diese Tiere zu sehen, sie dort sehen zu können, wie sie wirklich sind. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man diese Begeisterung, diese Faszination genauso über ein Social Media, über Dokumentationsfilme, über Bücher oder sonstigen Medien genauso herstellen. Und das habe ich gemerkt, über Social Media zum Beispiel.
Mhm. Genau. Ja, das ist eine super, super, super spannende Diskussion, denke ich. Ich selber gehe auch nicht in Zoos mehr, weil ich kann es nicht genießen, da Tiere zu sehen, und ich habe so ein Mitleid mit diesen Individuen. Und gleichzeitig finde ich es so spannend, dass es einfach halt keine schwarz-weiße Sichtweise, glaube ich, gibt. Auch wenn zum Beispiel, wenn man Robert zuhört, das sehr schwarz ist, höre ich dann doch auch immer wieder von Zoos, die halt dann sozusagen daraus Gelder generieren, um den Lebensraum dieser Tiere zu schützen. Und das ist dann quasi so ein bisschen diese Abwägung Tierschutz versus Artenschutz und Nachhaltigkeit. Haben wir das Recht, einzelnen Tieren dieses Leid anzutun, eingesperrt zu sein und dadurch aber vielleicht ein Bewusstsein und auch Gelder zu sammeln, um die Art an sich woanders schützen zu können? Und ich glaube, das ist dann schon fast eine ethisch-philosophische Frage, die sich ja nie klar mit Ja oder Nein beantworten lässt, sondern wo jeder und jede für sich selbst überlegen muss. Ich persönlich würde es auch begrüßen, wenn es einfach viel, viel weniger Zoos gäbe, sehr, sehr ausgewählt nur geguckt wird, bei welchen Tieren macht das wirklich Sinn und wie stark ist das Tier eingeschränkt, wenn es eingesperrt wird. Also Orcas, Delfine, Meeressäuger in Aquarien zu haben, Katastrophe, Tiger, Bären, ähnliches, Katastrophe. Ich glaube, ein Beispiel, was mir auch gesagt wurde, was vielleicht okay sein könnte, ist irgendwie ein Clownfisch, der in seinem Leben sowieso seine Anemone nicht verlässt, sondern da drin bleibt. Und wenn der einen Tank hat, wo viel Platz und eine Anemone drin ist, er vielleicht gar nicht wirklich das Gefühl hat, so ein anderes Leben zu führen als in echt. Ich will da überhaupt gar kein abschließendes Urteil fällen, und für mich selber ist es eigentlich klar, ich bleib da einfach draußen, weil ich mich viel lieber in die Natur begebe und mir die Sachen anschaue, die es da gibt. Aber ich finde, es ist einfach ein unfassbar spannendes Spannungsfeld.
Stimme ich zu.
Lass uns mal, wo wir im Abgrund der Meere gerade sind, auch über deine bewegte Lebensgeschichte sprechen. Du hast schon erzählt, du hast ungarische Wurzeln, eine ungarische Mutter, und du hast mir geschrieben, du hast einen serbischen Erzeuger. Das kenne ich von Leuten, die nicht in allzu großem Frieden mit ihrem Vater leben und ihn deswegen nicht Papa, sondern eher Erzeuger nennen. Und hast mir auch gesagt, dass deine Kindheit nicht gerade einfach für dich war.
Ja, für mich das Schwierige war, was ich in meiner Familie vielleicht gar nicht so gezeigt habe oder dass sich das wiedergespiegelt hätte in irgendeiner Form oder Art und Weise, war für mich tatsächlich die Schulzeit, im speziellen Unterstufe, also im Prinzip Gymnasiumzeit in dem Bereich. Warum? Weil da war ich das erste Mal tatsächlich so richtig konfrontiert mit Mobbing. Ganz klassisch, weil ich anders aussehe als die Normalos, unter Anführungszeichen.
Inwiefern sahst du anders aus?
Rote Haare. Plain and simple. Ich kann es mir nicht erklären, warum, woher der Gedanke kommt, dass du schaust lustig aus, du schaust aus wie ein Clown, schaust aus wie eine Tomate, eine Orange. So Dinge werden dir gegen den Kopf geworfen und du als Kind sitzt du da, fragst dich, warum? Das Problem ist halt, dass das dann Ausmaße annehmen kann, wo du wirklich beginnst, selbst an dir zu zweifeln. Und das ist das Gefährliche daran. Also Mobbing war einige Jahre in meinem Leben sehr präsent. Anfangs war ich das, wie sagt man da, Mobbing-Opfer, bis ich dann entschieden habe, ich will nicht mehr das Opfer sein, sondern ich will darüber stehen, was ich aber dann im Problemfaktor ausgesetzt hat, dass ich selbst zum Mobber wurde, weil ich mich nicht anders verteidigen konnte. Und das habe ich während dieser Zeit nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Ich habe das wahrgenommen, aber ich habe das mehr oder weniger als situationsbedingt einzige Möglichkeit gesehen, wie ich unter Anführungszeichen überlebe in der Schule. Weil das einfach so einen massiven Druck auslöst, wenn du selbst so gehänselt wirst, eigentlich ohne Grund, nicht? Und das werden sicher einige auch erlebt haben, die jetzt zuhören, dass man oftmals ganz offen und ehrlich falsche Entscheidungen trifft. Bei mir war das halt wirklich der Fall von rassistischen Äußerungen, sexistischen Äußerungen, diese ganzen Gedanken, du willst was für die cool ist, genauso sein, damit du wozu dazugehörst. 4 Jahre dieser Schulzeit war ich so. Ich habe dann in eine andere Schule, eine höhere Stufe gewechselt, sogenannte HTL, höhere technische Lehranstalt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann in der höheren Stufe war, habe ich den Kontakt zu diesen ganzen Menschen aus der früheren Schulzeit direkt abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, wie toxisch das Ganze ist und was das mit mir macht. Zu Hause bin ich der brave junge Rashi, das ist mein Spitzname, Rashi, der von allen geliebt wird und sich mit jedem super gut versteht. In der Schule bin ich richtig asozial. In der Schule bin ich ungut, gemein, teilweise handgreiflich. Diese ganzen Dinge. Und ich glaube, ich habe das vielleicht schon ein bisschen verstanden. Das ist nicht okay. Hab's dann trotzdem gemacht. Dann kommst du in die höhere Stufe, wo das Klientel unter Anführungszeichen ganz anders ist. Mitschüler, ganz anderes Niveau. Und dann fliegst du mal richtig aufs Gesicht. Weil du hast dir das angeeignet.
Inwiefern ist das passiert?
Du hast dir das angeeignet, dieses Verhalten von der unteren Stufe. Und hast gedacht, okay, so musst du sein, um in dieser Welt überleben zu können. So musst du dich verhalten. Und dann bist du in der höheren Stufe und die sind alle sozial, normal und sagen dir, du bist ein Arsch, wenn du so bist. Und dann merkst du so, oh, okay, da muss ich mich jetzt wirklich mal zusammenreißen und schauen, hey, wie bin ich, wer bin ich, was macht mich aus? Genau, und das ging dann relativ zügig, dass ich geschnallt habe, hey, okay, ich habe mich blöd verhalten, so will ich nicht mehr sein. Und über die Jahre hinweg, natürlich mit den Menschen, die mich dann umgeben haben, bin ich sehr, sehr froh darüber, dass sich das immer mehr so entwickelt hat, dass ich bewusstere Wahrnehmung über mein Umfeld habe, bewusstere Wahrnehmung über Menschen, über Bedürfnisse, über alles Mögliche und vor allem die Akzeptanz. Nicht? Und nicht irgendwie denken, wenn was unter Anführungszeichen anders ist oder wer anders ist, dass das schlecht ist. Gar nicht, sondern zuhören, offen sein, reden, lernen, dazulernen. Ich habe erst lernen müssen, dazuzulernen, wie das geht. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen da Schwierigkeiten mit haben. Aber das fand ich super wichtig und ja, hat mich auch über die letzten Jahre, letztes Jahrzehnt zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Was würdest du mit der Erfahrung, die du damals gesammelt hast, Menschen raten, die vielleicht jetzt selber in einer ähnlichen Situation stecken?
Was würde ich raten? Wenn man jetzt in der Situation ist, dass man, wie ich damals, gemobbt wird, gehänselt wird, ist das unfassbar schwierig, dann nicht in diesem Loch zu versinken, das sich wirklich wie eine Mauer neben dir hochzieht. Ihr seid nicht alleine. Das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. ihr seid nie alleine. Ob es jetzt die Möglichkeit ist in der Familie, ob es jetzt wirklich die Möglichkeit ist mit echten Freunden oder professionelle Hilfe. Man ist nie alleine. Diesen Schritt zu wagen, sich Hilfe zu holen, ist, glaube ich, einer der schwierigsten Schritte, die man in seinem eigenen Leben machen kann. Wenn man das aber macht, kann das im besten Fall wirklich alles verändern. Also, was rate ich jetzt konkret? Verliert nicht den Mut. Ich weiß, es ist schwierig, ich weiß, es tut enorm weh, ich weiß, es macht unfassbar viel Angst. Verliert nicht den Mut und versucht, diesen Schritt zu gehen, dass ihr Leute damit anspricht. Hey, mir geht's nicht gut. Hey, ich brauche Hilfe. Wenn man das machen kann, dann fällt einem so eine Last von den Schultern. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das Glück, Menschen um mich herum zu haben, zu denen ich jederzeit hingehen kann. Und das weiß ich ganz genau. Da kann ich hingehen und sagen, hey, mir geht's nicht gut. Ich brauch Hilfe. Und das, nichts auf dieser Welt kann das ersetzen. Das ist so wichtig. Deswegen habt den Mut und verliert diesen Mut nicht. Auch, ich weiß, auch wenn es sehr, sehr schwer ist.
Und das ist ja genau das Gemeine am Mobbing, dass man durch das Mobbing isoliert wird, dass man das Gefühl hat, man steht alleine da und dass man sich so schämt, dass selbst die Ressourcen, die man eigentlich zur Verfügung hätte in der Familie oder Ähnlichem, dass man aus Scham heraus da einfach nicht drüber reden möchte und das Thema auch noch dahin holen und sich damit ja eingestehen muss, dass einem das passiert und dieses von den anderen so runtergemachte Selbstwert zu offenbaren. Echt krass.
Schwierig.
Ja, sehr schön, dass das bei dir so eine Erfolgsgeschichte wurde und ich finde es auch ganz mutig, dass du hier teilst, vor allem auch die unrühmliche Wendung, dass du aus der Opferrolle heraus, aus dem Schmerz heraus selbst ein Täter geworden bist, nicht zu verschweigen. Und auch das kann ja ein bisschen Empathie mit den Tätern geben. In der Regel machen das Leute, nur weil sie es nötig haben, weil sie selbst so arme Würstchen sind, dass sie sich so schlecht fühlen, dass sie sich nur dadurch schützen oder helfen können oder sich besser fühlen, indem sie andere klein machen. Sei es, weil sie von sich selbst ablenken wollen oder sei es, weil sie sich dann daneben größer fühlen. Zeigt einmal mehr, wie cool das ist, wenn dieser Kreislauf durchbrochen wird und du nicht dein Leben lang so geblieben bist und dein Umfeld vergiftest, sondern jetzt uns an dieser sehr berührenden Geschichte teilhaben lässt und vielleicht dabei hilfst, einigen Menschen sich nicht ganz alleine damit zu fühlen und zu realisieren, zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade und was zu verbessern. Das finde ich total schön. Das war jetzt ein Sprung in deine Kindheit. Kannst du sagen, wie sich das noch heute beeinflusst, diese Erfahrung, die du damals gesammelt hast? Oder ist das komplett abgehakt und du würdest sagen, oh, betrifft mich eigentlich nicht mehr?
Das würde ich gar nicht sagen, dass es mich nicht betrifft. Aber ich würde definitiv sagen, dass es mich mit Stolz erfüllt. Mit Stolz aus dem simplen Aspekt, dass ich daraus lernen konnte und dass ich daraus wachsen konnte. Und das Wachsen, Dazulernen ist für mich im Prinzip das A und O in meinem Leben. Ich gehe nie in irgendetwas rein mit dem Gedanken, ich weiß zu 100%, was da los ist. Ich kenne mich da 100% aus. Absolut nicht. Es ist das Schwierige an diesem Ganzen, dass man sich offen präsentiert, dass man bewusst reflektiert, dass man bewusst seine Umgebung auch wahrnimmt in einer gewissen Art und Weise, dass man immer wieder mehr Input bekommt, immer wieder neuen Input bekommt. Und das kann aber genauso zu einer Last werden, was dann wieder isoliert. Warum? Weil ich beschreibe das jetzt einfach mal so, damit man sich das ein bisschen bildlich vorstellen kann. Du hast dieses Wissen, dieses Feld, was du dir an Bewusstsein aneignest, das ist dein Feld. Und direkt neben dir die Menschen, die dir unter anderem am nähersten stehen, denen du versuchst, das auch zu geben oder zu zeigen, hey, da ist so viel dabei und überleg dir das mal und lass uns da mal drüber nachdenken. Die sind da oftmals vielleicht gar nicht offen dafür und die wollen das auch gar nicht, weil das auch ein Druck ist und weil das vielleicht im schlimmsten Fall unter Anführungszeichen, bedeutet, sie müssen sich mit etwas auseinandersetzen, was vielleicht etwas Negatives ist, und dadurch aber zugeben, hey, ich persönlich habe vielleicht auch das gemacht, habe es nicht realisiert, dass es schlecht ist, und zugeben, dass man selbst was Schlechtes getan hat. Das will man ja nicht. Aber wenn man das kann, also ich finde das so wichtig und faszinierend, dass Menschen einfach offen und ehrlich zugeben, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Fehler zugeben und daraus lernen und wachsen. Warum das nicht als Bildung im Schulsystem so beigebracht wird, gib deine Fehler zu, finde ich schade, weil das wäre meines Erachtens nach sehr, sehr wichtig. Und ich merke das tatsächlich auch immer mehr. Ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel meiner Ansicht gegenüber Zoos, meiner Ansicht gegenüber der veganen Ernährung. Ich selbst lebe seit Jahren vegan. Und es ist dann schwierig kann sehr schwierig sein mit Menschen, mit denen man jahrelang zu tun hat, ob es in der eigenen Familie ist, im Freundeskreis, gewisse Konversationen zu führen. Wenn man da mit Gegenwind konfrontiert wird, ist das auch nichts Schönes. Also mit so einer Mauer einfach hochziehen. Ne? Das gibt einem genauso ein sehr ähnliches Gefühl von Alleinsein, von Isoliertsein. Und da ist es dann halt auch wieder eine Schlüsselfunktion, Menschen zu begegnen, Menschen zu finden, die vielleicht ähnliche Denkensweisen haben, vielleicht ähnliche Prinzipien im Leben führen und ja, ein Verständnis für das haben, was man versucht zu vermitteln.
Aus dem Grund geht es mir so, dass ich mit extremen und dogmatischen Verhaltensweisen nicht so gut klarkomme. Also komplett vegan, komplett vegetarisch zu sein, gar nicht mehr fliegen oder sowas, das funktioniert für mich total schwierig nur. Also eigentlich funktioniert es für mich nicht. Und ja, ich glaube auch die Brücke, die man baut, wenn man sehr stark in die Richtung geht und sagt, ey, ich versuche so zu leben, aber ich bin auch offen mal eine Ausnahme. Also ich bin nicht ganz schwarz oder weiß. Das nimmt schon mal 90% der Mauern weg um einen herum. Gleichzeitig verstehe ich, dass wenn man für sich selber entschieden hat, ey, das kommt für mich aber nicht in Frage. Ich lebe jetzt komplett vegan, weil ich nicht möchte, dass irgendein Tier für mich leiden muss, weil es nicht gar nicht nötig ist. Dann verstehe ich total, dass man dann da auch dogmatisch ist und sagt, das ist ab jetzt bei mir so. Bitter, dass dann das einen auch abgrenzen kann dann.
Ja, das ist das Schwierige daran. Also ich nehme das niemanden übel oder ich rede niemanden schlecht oder was auch immer der Fall, wenn Meinungsverschiedenheiten sind oder Prinzipien anders sind. Das ist ja voll fein. Das ist auch irgendwie das Schöne am Individuum sein, nicht? Es ist trotzdem keine leichte Situation, wenn man halt einen gewissen Weg im Leben einschlägt und andere diesen Weg vielleicht nicht nachvollziehen können oder in einer gewissen Richtung einfach fast schon ins Lächerliche ziehen möchten. Das tut einfach nicht gut. Und natürlich ist es das Einfachste da zu tun, sich aus der Situation rauszuziehen, aber da besteht halt immer sehr stark die Gefahr, man ist alleine. Und wenn man dann erst diese Menschen trifft, durch Zufall oder fast schon geplant, die ähnlich sind oder die gleich denken, wie gesagt, oh, das ist eine Erleichterung, dass man dann nicht alleine ist. Und ich glaube, alleine sein ist mitunter eines der schlimmsten Dinge, die man so verspüren kann, wenn man es richtig, richtig, richtig tief im Inneren verspürt.
Wie sieht das mit den Schattenseiten in deinem heutigen Leben aus? Also da scheint es mir ja so, dass du da wirklich auch selbst sehr reflektiert bist und viele Geister deiner Vergangenheit aufarbeiten konntest. Aber jetzt gibt's vielleicht neue Sachen, die es dir schwierig machen. Ein Punkt, den hast du mir vorher gesagt, und zwar ist das, dass du sagst, eine Schattenseite ist der Druck des Erfolgs.
Ja. Warum Druck des Erfolgs? Natürlich, meine Arbeit momentan Vollzeit ist Social Media, ist Aufklärungsarbeit, ist Wissensvermittlung. Mein Ziel ist es, das als Hauptberuf machen zu können. Da entsteht schon ein immenser Druck. Hey, ich will das erreichen. Hey, wie kann ich das erreichen? Ist die ganze Zeit im Kopf. Was kann ich probieren? Was funktioniert? Gleichzeitig dann der Fluch von Social Media, Output zu generieren, also immer zu posten, posten, posten. Und dann natürlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, und darüber habe ich mit meiner Mutter auch schon geredet, der Druck von sehr nahe liegenden Menschen, in dem Fall meine Mutter, die so einen Erfolg für sich im Leben aufgebaut hat, dass man versucht, daran anzuknüpfen. dass man versucht, nicht das zu replizieren, aber auch für sich zu schaffen. Und das ist kein Druck per se, den vielleicht sie macht, sondern es ist ein Druck, den ich mir selbst aufsetze. Und damit einfach klarzukommen, dass es okay ist, dass man mehr Zeit braucht oder einen komplett anderen Weg einschlägt oder halt andere Ängste hat oder was auch immer der Fall sein mag. Wenn man sich selbst den Druck aussetzt, kann es unter Umständen schwierig sein. Und mein Druck momentan ist eben, dass ich versuche, diesen Erfolg, unter Anführungszeichen, den ich habe, noch mehr auszubauen, soweit, dass ich wirklich sagen kann, das ist mein Lebenswerk. Es ist jetzt schon mein Lebenswerk. Ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe. Und das klingt jetzt sehr egoistisch, aber man will immer mehr. Und das ist wieder dieser Suchtfaktor dahinter.
Mhm. Ich finde es krass, dass du von deinem Lebenswerk sprichst, weil du bist ja 28 Jahre. Wer weiß, was da noch kommt.
Korrekt, ja. Ich habe aber für mich gemerkt, dass Wissensvermittlung oder Bewusstseinsschaffung Menschen die Natur näher bringen. Ich garantiere dir, das werde ich mein Leben lang machen.
Mhm. Dann ist das vielleicht dein Lebensthema.
Ja. Yeah.
Ich verstehe, dass das Druck auslöst, wenn du mit 28 schon über dein Lebenswerk nachdenkst.
Ja. Yeah.
Vielleicht, also ich würde dir den Tipp geben, so aus der hohlen Hand geschossen.
Bitte gerne.
Mach es dein Lebensthema, mach es zu deiner Aufgabe, mach es zu deiner Mission und gib dir ein Leben lang Zeit, ein Lebenswerk zu kreieren. Weil, also ich erlebe das so krass, ich habe jetzt auf der Messe so viel mit jungen, engagierten Leuten gesprochen, wo mir nur die Ohren schlackern, was die mit 28, mit 25, teilweise mit 20 Jahren schon machen. Also ich habe mit 28 noch Environmental and Resource Economics meinen Master gemacht und hatte 0,0 Plan für meine Zukunft und wusste noch nicht mal, was meine Aufgabe sein könnte. Und du bist schon so on fire und on track und Co. Der Druck, dass jetzt da schon ein Lebenswerk ist, it's a journey.
Ja.
Da kommt noch richtig viel. Ich weiß nicht, ob dir das in irgendeiner Form hilft. Mir fällt es von außen total auf. Kein Wunder, dass da Druck hintersteckt, wenn du von einem Lebenswerk sprichst. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo deine Mama mit 28 stand. Vielleicht hatte sie auch noch kein Imperium.
Nein, absolut nicht. Ich bilde mir ein, einfach nur mal für Kontext, und ich finde das halt richtig, richtig krass, wie meine Mutter mich geboren hat, war es tatsächlich der Fall, dass sie nicht mal genug, also gerade mal genug Geld hatte, dass sie sich selbst ernähren kann, gerade so, aber extreme Schwierigkeiten hatte, sich und mich zu ernähren, also wirklich in der allerfrühesten Phase nach der Geburt. Und das hat sie mir sehr, sehr oft gesagt, was ich sehr inspirierend finde. Sie hat gesagt, sie hat sich geschworen, dass das nie wieder der Fall sein wird. Und sie hat sich das so verbissen. Was ich aber auch sehe, als Mensch, der sehr viel rein interpretiert und versucht zu reflektieren, dass das so einen Druck auslöst, dass du immer mehr und immer mehr und immer mehr willst. Und ich habe sie auch schon vor Jahren davor gewarnt, hey, du hast schon so viel geschafft. Irgendwann darfst du dich auch mal nach hinten lehnen. Du musst nicht immer 110% Vollgas geben, ohne Ende, ohne, fast schon ohne Kompromiss. Und das, ich glaube, ich muss mich selbst damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Das ist halt genau das.
Gib dir den Tipp mal selber.
Genau. Und das ist halt das Schwierige. Ich merke das immer wieder, weil in meinem Freundeskreis, ich bin sehr, sehr gerne auch der Mensch, der das offene Ohr ist und zuhört und versucht, Ratschläge zu geben, aber dann hapert es bei mir selbst. Ich merke das richtig, dass ich vielleicht anderen helfen kann, aber mir selbst dann Schwierigkeiten dabei habe. Das merke ich richtig. Und also wirklich danke dafür, dass du so von Herzen einen Tipp gibst. Also es bedeutet mir sehr viel.
Gerne. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dich über das Isoliertsein, einerseits in die Erfahrung in deiner Kindheit, andererseits jetzt, wenn du sehr idealistisch bist und andere Menschen um dich rum da nicht so richtig mit relaten können. Bist du auch als Content Creator isoliert? Weil im Endeffekt sitzen alle vor ihren Handys und du beschäftigst dich mit den Meeren, du bist fasziniert von den Ozeanen und du schaust dir die Videos von den Menschen an, die in den Meeren unterwegs sind und diese Aufnahmen machen, all das erleben. Aber letztendlich, so stelle ich es mir vor, sitzt du zu Hause, siehst es auf dem Screen und bewertest das Ganze und dafür brauchst du überhaupt keine Interaktion mit irgendeinem anderen Menschen. Ich stelle mir das auch isoliert vor.
Ja, allemal. Ich habe das jetzt auch, weil ich hier auf der Boot jetzt bin, erst richtig gemerkt, durch meine Lokalisierung in Wien, durch die Richtung, die ich eingeschlagen habe, fühle ich mich auch isoliert tatsächlich. Jetzt nicht nur aus dem Aspekt, dass ich nur online bin und sehr, sehr viel Zeit auf diesem Bildschirm verbringe und sehr, sehr viel Zeit darin reinlege zu konsumieren und mir Gedanken darüber zu machen, was ich dann daraus machen kann. Aber ich merke halt auch, dass die Menschen, die in dieselbe Richtung gehen oder dasselbe tun oder dieselben, Interessen haben, Leidenschaft haben, dass das dort, wo ich bin, nicht so groß oder weit verbreitet ist, wie ich mir das unter Anführungszeichen wünschen würde. Und jetzt bin ich hier auf der Boot, so viele Menschen, die like-minded sind, die ja leben dafür, fürs Meer, für die unfassbaren Lebewesen, die da leben und versuchen, das zu schützen, darüber aufzuklären. Also richtig, richtig cool. Aber ja, allemal, natürlich, es ist isolierend. Vor allem, wenn man diesen gewissen, ganz spezifischen Weg einschlägt, den ich eingeschlagen habe. Natürlich ist es mein Traum, am Meer zu leben, direkt in Verbindung damit, dass ich das halt auch wirklich on the fly, unter Anführungszeichen, machen kann. Für mich, für direkt mein direktes Umfeld. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich würde es mir natürlich wünschen, muss mich da hinarbeiten, allemal. Ich habe auch schon am Meer gearbeitet. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre habe ich meinen Platz in der Welt versucht zu finden. Ich war in Indonesien, ich war am Mittelmeer, ich war in Afrika, in Kenia und habe eigentlich das gemacht, was wirklich mein Leben ausmacht. Das Meer, die Tierwelt, die Natur. Und trotzdem habe ich mich irgendwie alleine gefühlt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich wusste nicht warum. Ich habe unfassbar tolle Menschen kennengelernt auf diesem Planeten, die von ganz anderen Sparten sind teilweise, die genauso für das Meer leben, im Tauchbusiness zum Beispiel. Unfassbar tolle Menschen mit Visionen, mit Ehrgeiz, mit einer Liebe dafür. Und ich fühle mich mit diesen Menschen so verbunden, mit dir. Ich fühle mich so verbunden, ne? Und trotzdem habe ich gemerkt, etwas fehlt. Irgendetwas in meinem Leben fehlt. Ich wollte das nie so realisiert haben. Aber tatsächlich, jetzt haben wir schon 2026 Frühjahr, wie wir das aufnehmen. Vor nahezu exakt einem Jahr ist eigentlich ungeplant, komplett durch Zufall, ein Mensch in mein Leben reingetreten und einfach reingekommen in mein Leben, was dann einfach dazu geführt hat, dass ich jetzt mit diesem Menschen, mit meiner Freundin, Partnerin, die sie jetzt ist, gemerkt habe, ich fühle mich angekommen. Und das klingt super Klischee, habe ich das Gefühl. Oder fast schon nach einem Märchen für manche. Dieses Angekommenheitsgefühl, dieses ich fühle mich vollkommen, ich fühle mich ausgeglichen. Dieses Gefühl hatte ich so noch nie. Und deswegen ist für mich die Liebe zum Meer, dass diese Faszination dahinter, mein Wille unter Anführungszeichen, ich möchte am Meer leben, ich möchte mit und für das Meer leben, 100% noch da, aber ich fühle mich tatsächlich gerade jetzt fernab vom Meer nicht so, als wäre ich am falschen Ort. Kann man das nachvollziehen?
Total.
Es ist wortwörtlich Liebe. Also ich habe etwas gefunden, neben der Liebe zu all dem Wunderschönen, was mich genauso festhält. Was ich nicht als negativ sehe, was ich als erfüllend sehe, was ich als toll sehe. Und ich bin unfassbar dankbar dafür. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Du siehst, ich bin ein bisschen sprachlos. Es ist so unfassbar. Es ist so ein schönes Gefühl, einen Menschen im Leben zu haben, dass man das so in seiner pursten Form spüren kann. Diese Liebe, Vollkommenheit, Angekommenheit. Es ist
einfach wunderschön. Das ist meine Liebeserklärung.
Ja, also ich weiß ganz genau, dass sie das sehen wird. Ja,
ja, sehr schön. Ich freue mich für dich, dass du das gefunden hast und ich glaube, dieses Gefühl, wie du das beschreibst, das solltest du erhalten. Und auch ich lebe ja in Marburg und nicht am Meer. Denn ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die uns Menschen ausmachen, uns glücklich machen. Und ich glaube, für viele Deutsche, Österreicher ganz besonders, ihr habt kein Meer in eurem Land, gibt es das Dilemma, vom Meer angezogen zu sein, das Meer zu lieben, da das als Thema und Aufgabe des Lebens für sich auszumachen, aber eben auch Wurzeln an einem Ort fernab des Meeres zu haben. Und teilweise, ne, ich mache ja ganz ähnlich wie du Bewusstseinsarbeit und merke, ich kann das besonders gut in deutscher Sprache machen und bin dafür auch ganz viel in Deutschland abseits der Meere unterwegs. Paradoxerweise passt es dann irgendwie gut, mitten in Deutschland und nicht an der Küste des Meeres zu leben. Das sind dann manchmal die Jokes des Universums.
Ja, allemal.
Und ja, da können wir dann selbst mal drüber lachen. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut.
Und ich muss hier gerade feststellen, shame on me, ich habe, als ich das vorbereitet habe, scheinbar entweder diese Kategorie nicht vorbereitet oder nicht gespeichert. Deswegen werde ich die jetzt so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln müssen.
Okay.
Und bin mal können beide gespannt sein, wie es funktioniert.
Okay.
Fangen wir an mit Sonnenauf- oder Sonnenuntergang.
Wow. Oh Gott. Da spielen so viele Faktoren gerade für mich mit, das ist super schwer. Okay. Ich sage tatsächlich Sonnenuntergang.
Okay.
Ja.
Lieber ein eigenes Video featuren, was schon häufig gezeigt wurde, oder ein fremdes Video, das was ganz Einmaliges zeigt?
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, entweder ein eigenes Video zeigen, mehr oder weniger, oder halt lieber etwas von jemandem anderen. Jemanden anderen.
Social Media, Fluch oder Segen?
Die ist gemein, die Frage. Für das, wo ich mich bewege, für das, was ich sehe, zu was es fähig ist, sage ich Segen. Kontroverser Segen.
Ein virales Video kreiert man, indem
man dranbleibt und man selbst nicht aufgibt.
Das Rezept ist ziemlich wischiwaschi.
Ja, korrekt, weil ich das von mir selbst kenne, dass ich, wie viele Content Creator auf dieser Welt, das virale Video verfolge oder chase in dem Sinne. Und es gibt Punkte, wie man ein Video potenziell viral gestalten kann. Kann man, gibt es, ist aber keine Nonplusultra-Formel. Ich glaube tatsächlich, und deswegen habe ich das gesagt, dass man dranbleibt, weil man sehr, sehr, also bei mir war es der Fall, sehr, sehr viel Output generieren kann, / muss, um mal diesen Punkt zu erreichen, dass etwas in die Höhe schießt. Ich denke daran zum Beispiel an den Aspekt, dass ich diese Videos begonnen habe zu produzieren und plus minus 6 Monate später ein absolut random Video über den sogenannten Donauhausen, also einen riesigen Stör im Süßwasser, der in Europa lebt, viral gegangen ist. Und das war genauso ein 1:1 selbst produziertes Video wie die 50, 60, 70, 80, 100 Videos davor. Es war nichts verändert. Weißt du, worauf ich raus will?
Ja.
Genau.
Schwierig. Ja. Ein Video, das viral geht, löst in mir aus, dass
ich Leute erreicht habe, die potenziell nichts damit zu tun haben, was ich zeige. Also was gezeigt wird.
Das löst es in dir aus.
Ja, das Gefühl, dieses Video geht viral.
Wie fühlt sich das an? Das war für mich noch kein Gefühl, was du genannt hast.
Fühlt sich das an? Es fühlt sich in dem Sinne gut an, weil ich merke, dass ich da die Wahrscheinlichkeit, dass ich Menschen erreicht habe, die mit dem Thema, womit sich das Video jetzt, sagen wir, befasst, eher weniger zu tun haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau solche Menschen erreiche, einfach höher. Und dieses Gefühl ist einfach genau das, was ich ja erreichen will. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Jetzt, die Zahlen sind natürlich eine Sache. Es ist unfassbar spannend zu sehen, wenn die Zahlen einfach steigen, gefühlt ohne Decke. Cool, mega cool. Aber der Aspekt dahinter, wenig erreiche, das ist das, was für mich am meisten zählt.
Mhm. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Paket A bietet dir ein schönes Wochenende mit deiner Freundin. Paket B bietet dir ein Video,
das viral geht.
Freundin.
Mein größter Erfolg ist, dass...
Mein größter Erfolg ist, dass... Boah, gib mir eine Sekunde. Dass ich zu dem Menschen heranwachsen durfte, der ich heute jetzt schon bin. Und mein Bestes gebe, gar nicht so unerfolgreich, etwas Positives für diese Welt zu schaffen.
Und das konntest du erreichen, indem?
Indem ich eine Faszination für etwas empfinde, wo ich denke daran, oder dieses Gefühl an Bewunderung und Faszination, das muss jeder mal gespürt haben.
In 5 Jahren werde ich?
5 Jahren werde ich wahrscheinlich noch genau dort sein, wo ich bin. Nein, in 5 Jahren werde ich hoffentlich eine Menge dazu gelernt haben. Eine Unmenge an sehr coolen, ambitionierten, visionären und Menschen generell kennengelernt haben. Und hoffentlich meinem ultimativen Ziel für die coolsten Lebewesen auf diesem Planeten, in meiner Welt, die Haie, arbeiten zu können.
Sehr schön. Lieber Rascha, ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank für deinen Einsatz, den du zeigst, um Menschen zu begeistern. Ich hoffe, einige von euch, die jetzt gerade zuhören, haben diese Begeisterung gespürt und sie ist wie ein Funken übergesprungen. Total schön, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute weiterhin für dich.
Vielen Dank, Chris. Es war mir eine echte Ehre, hier zu sein. Danke für dieses tolle Gespräch. Danke für den super Input. Danke für das, was du machst. Es ist super cool. Also wirklich vielen, vielen Dank. Wir sehen uns sicher bald bestimmt wieder.
Das war Rascha Grazia. Und was ich toll finde, er spricht in dieser Folge über ein paar falsche Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat. Sei es die Arbeit im Zoo oder das Mobbing in der Schulzeit. Ich finde es total klasse, dass er das transparent macht und ich weiß, das erfordert natürlich eine Menge Mut. Am liebsten, wenn wir öffentlich über uns sprechen, wollen wir natürlich nur Sahneseiten zeigen. Aber dass er auch über Fehler spricht, die er mal gemacht hat und gezeigt hat, was er daraus gelernt hat, das baut irgendwie Brücken und wird sicherlich mehr erreichen, als wenn man nur mit dem erhobenen Zeigefinger wedelt und das Gefühl gibt, man selber wäre zu solchen Fehltritten überhaupt gar nicht in der Lage. Da sind wir dann auch bei dem Thema Mobbing. Ich fand es sehr berührend, dass er darüber gesprochen hat, was es mit ihm selber gemacht hat, gemobbt zu werden und dass er sich dann aber nicht anders helfen konnte, als selbst zu einem Mobber zu werden. Eine Sache ist bei diesem Thema für mich ganz besonders hängen geblieben. Wenn ihr von sowas betroffen seid oder Betroffene kennt, dann sucht euch Hilfe. Habt den Mut, es anzusprechen, euch Menschen anzuvertrauen und wenn ihr selber nicht wisst, wer das sein könnte, dann gibt es tatsächlich professionelle Hilfe. Denn diese dunkle Zeit muss nicht auf Dauer weitergehen, sondern es können Lösungen gefunden werden und das Leben kann wieder viel, viel schöner werden. Ich denke, das ist doch ein Gedanke, der Hoffnung macht und einem hoffentlich den nötigen Mut gibt, diesen so schwierigen ersten Schritt zu gehen, sich anderen Menschen anzuvertrauen und zu sagen, mir geht's richtig schlecht und ich brauche Hilfe. Falls ihr Lust auf eine weitere Folge habt, die sehr viel mit persönlicher Entwicklung und auch persönlichen Tiefpunkten zu tun hat, dann kann ich euch die Folge Nummer 47 mit Konstantin Gabriel empfehlen. Die ist aus dem Oktober 2022. Er ist Freitaucher und auch Freitauchlehrer, der in dieser Folge sehr lebendig über seine Depression gesprochen hat und wie ihm das Freitauchen geholfen hat, diese Lebenskrise zu überwinden.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.